Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich bin, wie schon gesagt, ich bin Jonathan. Ganzer Name Jonathan Fast. Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Bin in Worms geboren, wenn das vielleicht etwas sagt. Ansonsten, ja, Martin Luther war mal dort und so. Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, wofür die Stadt bekannt ist. Aber ja, was kann ich sonst noch so zu mir sagen? Ich muss jetzt überlegen, wie alt bin ich eigentlich? 22. 22 Jahre alt. Ich bin der Jüngste von drei Brüdern, die alle, wie gesagt, die sind älter als ich. Das ergibt sich dadurch, dass ich der Jüngste bin. Ansonsten studiere ich seit 2 Jahren in Gießen Theologie. Ich bin mit Paul in einem Jahrgang. Ich glaube, darüber ist auch etwa die Verbindung hierher. Ich bin wirklich sehr dankbar, hier zu sein. Danke, dass ich auch hier direkt so gastfreundlich empfangen wurde. Ist auch wirklich ein herrliches Gefühl, einfach hier vorne zu sitzen und gemeinsam Lieder zu singen und so viele Stimmen von hinten zu hören. Das ist wirklich unbeschreiblich. Ich danke euch auch für die schöne Dekoration. Passend zum Erntedankfest. Ich habe leider krankheitsbedingt diese Woche keine typische Erntedankpredigt vorbereiten können. Aber ich denke, dass wir uns trotzdem sehr viel aus dieser Predigt auch in Bezug auf das Erntedankfest mitnehmen können. Und ich habe euch dazu zu Beginn mal ein kleines Bild mitgebracht. Genau das. Dieses Tierchen bzw. Insekt sieht auf den ersten Blick so aus wie ein Insekt, das wir alle kennen aus der Sommerzeit, nämlich wie eine Wespe. In der Tat sieht es aber nur verwechselbar ähnlich aus und es ist keine Wespe, sondern eine Schwebfliege. Und bei der Schwebfliege handelt es sich um eine sogenannte Mimikrie. Das ist ein Fachbegriff aus der Biologie, der eine Art beschreibt oder ein Tier beschreibt, das durch Aussehen oder durch irgendwie andere Verhaltensmerkmale einer anderen, größeren, gefährlicheren Art nachmacht, ihr imitiert. In dem Fall der Schwebfliege macht die das natürlich nicht einfach nur so aus Spaß, sondern die will sich vor gefährlichen Fressfeinden schützen. Das Gute ist bei der Schwebfliege, wenn die uns jetzt irgendwie im Sommer beim Grillen begegnet, dann brauchen wir keine Angst haben, dass wenn wir irgendwie eine falsche Bewegung machen, dass die uns direkt sticht, weil die hat keinen Stachel. Die sieht der Wespe einfach nur verwechselbar ähnlich, aber ist keine Wespe. Aber trotzdem würden jetzt Fressfeinde oder auch ich, wenn ich jetzt dieses Tier sehen würde, würde ich erstmal sagen, na, ich halte mal lieber Abstand. Und die Schwebfliege ist eine sehr gute Veranschaulichung für ein Prinzip, beziehungsweise das Prinzip, das ich heute Morgen mit euch gemeinsam in der Predigt betrachten möchte. Und das ist das Prinzip der Nachahmung. Nachahmung bzw. Imitation ist etwas, was komplett natürlich ist. Das begegnet uns eigentlich überall. Die Wirtschaft ist zum Beispiel da ein perfektes Beispiel, denn wenn wir mal so gucken auf die Produkte, die angeboten werden, sobald irgendwie ein erfolgreiches Produkt auf den Markt kommt, kommen ganz viele andere Unternehmen und denken sich, okay, wir machen jetzt dasselbe, weil das hat funktioniert, das ist erfolgreich, wir können das verkaufen. Wir wollen auch unsere Verkaufszahlen steigern. Ich könnte jetzt noch viele weitere Beispiele nennen, aber das beste Beispiel ist eigentlich unser persönliches Leben, dass wir alle bewusst oder unterbewusst irgendwelche Menschen haben, Personen, Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit, denen wir nachahmen, denen wir, auf die wir schauen, die gewisse Charaktereigenschaften haben, bestimmtes Verhalten, Meinungen, die wir gut finden und denen wir nachmachen. Das können Prominente sein, für so junge Leute wie mich, Influencer, irgendwelche Experten, Politiker, Personen aus dem öffentlichen Leben, was es nicht noch alles gibt. Aber auch häufig sind das Menschen aus unserem persönlichen Umfeld, Freunde, Klassenkameraden, Studentenkollegen, Glaubensgeschwister, Arbeitskollegen, ganz besonders aber Familienmitglieder. Und ich glaube, da wird das Prinzip von Nachahmung auch am stärksten deutlich, wenn man sich mal Kinder anschaut, wie die ihre Eltern beobachten, denen zuhören und dann einfach die Art und Weise zu sprechen übernehmen, Verhaltensweisen übernehmen. Das sind eigentlich perfekte Kopien von ihren Eltern, weil sie so viel Zeit miteinander verbringen. Punkt ist letztendlich, dass wir alle irgendwelchen Personen nachahmen. Die Frage ist eigentlich nicht, ahmen wir überhaupt irgendjemand nach, sondern vielmehr, wem ahme ich nach? Die Frage hat extrem viel mit unserem Glaubensleben zu tun, weil die Antwort eben maßgeblich mit beeinflusst, wie wir unser Leben grundsätzlich gestalten. Wer unsere Vorbilder sind, beeinflusst unser Leben mit. Und damit möchte ich direkt eigentlich auch schon zum Predigttext kommen. Der findet sich in Epheser 5 in den ersten beiden Versen. Wer also eine Bibel dabei hat, der kann gerne aufschlagen. Epheser 5, 1 bis 2. Ansonsten habe ich das auch auf der PowerPoint angeblendet. Ich lese es selbst aus der Elberfelder Übersetzung. Ich gebe euch aber noch mal ein bisschen Zeit, damit ihr aufschlagen könnt. In Epheser 5, 1 bis 2 steht: Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wie wir dem Text entnehmen können, hat auch die Bibel ein paar Takte zu Nachahmung zu sagen. Und ich will nochmal einen kleinen, dass wir nicht einfach so in diesen Text reinstarten, in diese zwei Verse, ohne zu wissen, worum geht es eigentlich so grob im Epheserbrief, beziehungsweise in dem Kontext davor. Der Predigttext, der befindet sich mitten in einem längeren, ermahnenden Abschnitt aus dem Epheserbrief, wo es sehr stark darum geht, wie das christliche Leben aussehen soll. Der knüpft direkt daran an, dass Paulus, der Autor von dem Brief ist, die Adressaten zu einem Lebenswandel auffordert, der für Christen würdig ist. Ein Christ soll auf der einen Seite gewisse schlechte Gewohnheiten ablegen und auf der anderen Seite gute Gewohnheiten oder das mit guten Gewohnheiten ersetzen. Er soll nicht mehr lügen, sondern die Wahrheit sagen. Er soll nicht mehr stehlen, sondern mit den eigenen Händen gute Sachen erarbeiten. Er soll nicht Schlechtes reden, sondern erbauend. Und was er noch ganz zum Schluss hervorhebt, soll ein Christ nicht bitter sein, sondern freundlich, barmherzig, gütig und bereitwillig zu vergeben. Ein Verhalten, das sich, wofür sich Gott letztendlich auszeichnet und was wir ja auch am Erntedankfest sehen können, wie gütig Gott mit uns ist. Da hat auch das Lied am Anfang sehr gut gepasst. Im ersten Punkt von der Predigt, von drei Punkten, ich habe die Predigt die höchste Bestimmung unseres Lebens genannt. Das ist jetzt ein sehr krasser Titel, aber ich glaube, dass da wirklich sehr viel dahinter steckt. In dem ersten Punkt möchte ich auf das Ziel eingehen, das Paulus formuliert. Ziele sind uns jetzt nichts Unbekanntes. Jeder hat in gewissem Sinne Ziele für sein Privatleben, für die Karriere, für die Gemeinde vielleicht auch. Aber Paulus formuliert hier ein übergeordnetes Ziel. Ein Ziel, das alle anderen Ziele, alle anderen Bestrebungen aus unserem Leben eine Perspektive gibt oder etwas darunter stellt. Dieses Ziel ist: Seid nun Nachahmer Gottes. Das übergeordnete Ziel unseres Lebens, nachdem sich letztendlich all unser Denken, unser Handeln, unser Tun richten soll, ist, Gott nachzuahmen. Der Gedanke, dass wir Gott ähnlicher werden wollen, dass wir seinem Wesen, seinem Willen, seinen Werten entsprechend leben, soll maßgeblich Einfluss auf unsere Lebensführung und auf unsere Lebensziele haben. Für Paulus ist das hier kein Vorschlag, keine Option unter vielen Optionen, im Sinne von, ja, ihr könnt das mal ausprobieren, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, sondern für ihn ist das ein Auftrag. Er formuliert das in der Befehlsform. Seid nun Nachahmer Gottes. Tut das unbedingt. Macht das. Das ist wichtig. Nachahmer Gottes werden wir nicht aber einfach so. Zack, wir Wir entscheiden uns dazu, jetzt will ich Gott nachahmen, und plötzlich sind wir so eine perfekte Imitation von Gott. Paulus versteht das Nachahmen als einen Prozess, den ein Christ schon angefangen hat und ihn immer weiter durchlaufen muss. Das hat etwas mit der griechischen Zeitform von dem Verb sei zu tun, die Paulus hier verwendet. Wir müssen uns also vor Augen führen, dass als Christen unser Auftrag ist, Gottes Wesen auf dieser Welt und im Laufe unseres Lebens immer mehr wiederzuspiegeln. Und hinter dieser Aufforderung steht gleichzeitig auch indirekt eine Frage an uns. Jonathan, wem ahmst du eigentlich nach? Nach wessen Vorbild bzw. Vorbildern richtet sich dein Leben? Welche Stimmen, welche Meinungen, welche Lebensideen prägen dich eigentlich? Sind das Freunde, sind das Menschen aus der Öffentlichkeit, erfolgreiche Persönlichkeiten, die dadurch auch in einer gewissen Weise ein Vorbild sind, Medien, Bücher, Ratgeber, wie du in 10 Schritten eine glücklichere Ehe führst, für meine Generation Influencer, die für alles, für jedes einzelne Thema den perfekten Tipp haben und am besten noch das perfekte Produkt dazu. Oder ist das Gott, nach dem ich mich richte? Ist hinter all diesen Stimmen die Stimme Gottes am lautesten, die mich am meisten prägt? Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mich nicht falsch versteht. Es ist nicht schlecht, auf Ratschläge von anderen Menschen zu hören. Es gibt ganz schön viele wirklich gute Vorbilder, auf die man hören kann, denen man nachahmen kann. Die Frage ist aber letztendlich, wer ist unser Fixpunkt? Nach wem richten wir uns? Wer ist unser Maßstab, nach dem wir Meinungen und Lebensentwürfe von anderen letztendlich einsortieren und messen und bewerten können? Wenn wir nämlich ein geistlich und seelisch gutes Leben führen wollen, dann kann uns der Ratgeber aus dem Wartezimmer vom Hausarzt nicht helfen. Dann kann uns nur derjenige helfen, der sich auch das Leben ausgedacht hat, der das Leben geschaffen hat und der dem Leben einen Sinn gegeben hat. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt ehrlich auf mein eigenes Leben gucke, dann ist das nicht immer der Fall. Vielleicht sogar eher sehr selten. Dann bestimmt nicht immer Gott seine Werte, seine Ideen, seine Lebensziele für mein Leben, mein eigenes Leben, sondern viel häufiger höre ich auf den Ruf der Zeit und schaue darauf, was gefällt mir? Was ist gut für mich? Was denke ich, was gut für mich ist? Und handle nach diesem Maßstab. In dem Sinne, wenn du das auch bei dir wieder erkennst, möchte ich Trost zusprechen, weil ich glaube, das kommt sehr, sehr, sehr häufig vor. Und es ist eine Lüge, dass wir nur auf uns selbst achten, nur auf unsere eigene Stimme hören sollen, auf die wir immer wieder reinfallen. Und gleichzeitig möchte ich nicht nur Trost zusprechen, sondern uns dazu einladen, dass wir uns neu auf Gott ausrichten, zu ihm zurückkehren und ihm wieder diesen Raum in unserem Leben geben, dass er unsere persönlichen Ziele prägen kann und dass wir darüber nachdenken, was ist denn das gerade, was mich prägt. Paulus erinnert uns hier nämlich an etwas, was wir schon am Anfang der Bibel lesen können, auf den ersten Seiten. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27, lesen wir, dass Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Gott möchte also, dass wir Menschen auf dieser Welt sein Wirken, seine Eigenschaften, sein Wesen repräsentieren, dass wir ihm ähnlich sind und dass wir, so wie er, Segen in diese Welt bringen. Das Gute und das Schöne, dass sich das ausbreiten kann. Das ist aber auch irgendwie ein abstrakter Gedanke manchmal für uns, selbst für uns Christen, dass so der Grund unserer Lebensexistenz soll sein, dass wir Gott nachahmen, dass wir ihm ähnlicher werden. Das klingt manchmal komisch und das ist okay. Ich glaube, wenn es aber einen guten Gott gibt, wie wir das glauben, wie wir das in der Bibel lesen, was gibt es dann Besseres, was gibt es Schöneres, was gibt es Erstrebenswerteres, als diesem Gott diesem guten Gott ähnlicher zu werden. Aber wie gesagt, das bleibt auch eine abstrakte Idee. Wir können nicht ganz fest greifen, was heißt denn Gott ähnlicher werden? Wie sieht das in der Lebenspraxis aus? Wie können wir Gott nachahmen? Sind das nicht auch vielleicht zu große Fußstapfen, in die wir da reintreten müssen? Ich meine, das ist Gott. Welche Eigenschaften sind eigentlich damit gemeint? Was sollen wir machen? Welche Konsequenzen bringt das für unser Leben mit sich, Gott nachzuahmen? Und da möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Der geht über die Art und Weise, wie wir Gott in unserem Leben nachahmen sollen. Paulus fügt nämlich in Vers 1 hinzu, dass wir das als geliebte Kinder machen sollen. Wer viel mit Kindern zu tun hat, und ich glaube, hier werden sehr viele Leute deutlich mehr Erfahrung haben mit Kindern als ich, der kennt so eine sonderbare Eigenschaft, nämlich dass man anhand von dem Verhalten von den Kindern sehr gut erkennen kann, wer die Eltern sind. Sagen wir mal, wir haben in der Kinderstunde oder so, haben wir ein Kind, das besonders viel Unsinn im Kopf hat und das auch in die Tat umsetzt, dann kann man sehr gut darauf schließen, dass zumindest eins von den beiden Eltern auch ein ziemlicher Spaßvogel ist. Das liegt, wie gesagt, daran, dass Kinder eben die meiste Zeit mit ihren Eltern verbringen und ganz genau beobachten, wie die so sind, was die so machen, was die sagen, was die tun und letztendlich diese Charakterzüge einfach kopieren. Und Vers 1 fordert uns auf, dass wir das als Christen auch machen. Dass wir sind wie Kinder, die viel Zeit mit ihrem Vater verbringen, also mit Gott als Vater, und dass wir so auf diese Weise letztendlich Gott nachahmen. Indem wir viel Zeit mit ihm verbringen, indem wir ihn beobachten, wie er ist, was er tut in unserem Leben, um uns herum. Ich denke mal an das Erntedankfest, wie er uns versorgt. Es erinnert mich auch an die Worte, die Jesus in Johannes 15, Vers 5 sagt, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Damit meint er genau das, dass wir Zeit mit ihm verbringen und davon lernen und dadurch gute Früchte bringen können. Gott sei Dank zeigt uns hier auch der Text zwei ganz konkrete Wesenszüge Gottes, denen wir nachahmen sollen und können. Und das sind einerseits Vergebung, andererseits hingebungsvolle Liebe. Wenn du dich jetzt fragst, von wo kommt auf einmal Vergebung, das haben wir vorher nicht gelesen, dann danke, dass du so aufmerksam bist, wenn es dir aufgefallen ist. Aber ich kann dich auch beruhigen. Ich habe mir das nicht einfach ausgedacht, sondern das hängt mit einem klitzekleinen Wort in dem Predigttext zusammen, nämlich das Wort nun. Und das zeigt uns, dass es sich hier um eine Schlussfolgerung handelt aus dem, was vorhergesagt wurde. Um genau zu sein, was in dem Vers vorhergesagt wurde, in Epheser 4, Vers 32, und da steht, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich finde das so schön, dass wir einen Gott haben, der nicht verborgen geblieben ist, sondern der uns in Jesus Christus gezeigt hat, wer und wie er ist. Und Jesus hat durch sein Handeln auf dieser Welt gezeigt, wie Gott ist, wie wir ihm auch nachahmen können. Jesus wendet sich den Ausgestoßenen zu. Er verbringt Zeit mit den Verachteten. Er verschließt seine Augen nicht vor Leid und der Ungerechtigkeit. Er heilt Kranke, Besessene, kümmert sich um die Anliegen der Armen. Er verkündigt hoffnungslosen frohe Botschaft. Und schließlich tut er das Wichtigste überhaupt und nimmt am Kreuz unsere persönliche Schuld auf sich und gibt uns die Möglichkeit auf ein neues, ewiges Leben. Wenn man das kurz zusammenfassen würde, Jesus versorgt die Menschen mit genau dem, was sie brauchen. Daran denken wir auch heute bei dem Erntedankfest, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir benötigen. Und jetzt sind wir Christen dazu angewiesen, diesem Beispiel zu folgen, und wie Jesus durch eine gütige, mitleidige und vergebende Haltung ausgezeichnet zu sein? Und das ist auch eine Frage, die ich an uns alle stellen möchte, auch an mich persönlich. Wie sieht das in unserem Leben denn tatsächlich aus? Sind wir gütig, mitleidig und vergebend? Würden andere Leute das von uns sagen, wenn sie über uns sprechen würden? Ist unser Verhalten hier in der Gemeinde oder auch außerhalb genau davon geprägt? Wir sollen aber nicht nur vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat, sondern wir sollen auch in Liebe wandeln, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Paulus spricht hier von Wandeln und er meint damit letztendlich die ganze Lebensführung, den ganzen Lebenswandel. Es geht nicht um einzelne Liebestaten, die wir mal tun und mal nicht, sondern es geht darum, dass unser ganzes Lebenswerk von Liebe durchdrungen sein soll. Sowohl bei der Vergebung als auch bei der Liebe sehen wir auch, dass Paulus Jesus als Vergleichsperson heranführt und damit letztendlich den beiden Begriffen Liebe und Vergebung nochmal ein völlig anderes, ein völlig tiefes Gewicht gibt. In Jesus wird letztendlich die Liebe anschaulich, denn Gott ist Liebe, wie es in Johannes, im ersten Johannesbrief heißt. Jesus zeigt auch, dass Liebe nicht nur irgendwie ein Gefühl der Zuneigung ist. Und da möchte ich etwas vorlesen von C.S. Lewis, der einer der einflussreichsten Schriftsteller bzw. christlichen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts ist. Vielleicht kennt ihr ihn von den Chroniken von Narnia. Und er schreibt über die Liebe, das ist eine viel bessere Beschreibung, als ich das jemals machen könnte. Da sagt er, Liebe im christlichen Sinne meint keine Emotion. Es ist ein Zustand nicht des Gefühls, sondern des Willens. Jener Zustand des Willens, den wir von Natur aus uns selbst gegenüber haben und den wir lernen müssen, auch gegenüber anderen Menschen zu haben. Unsere Liebe zu uns selbst bedeutet nicht, dass wir uns selbst mögen. Es bedeutet, dass wir unser eigenes Wohl wollen. Genauso ist die christliche Nächstenliebe etwas ganz anderes als Sympathie oder Zuneigung. Auch das verdeutlicht Paulus noch einmal und er fügt hinzu, dass die Liebe und insbesondere Jesu Liebe zu uns aufopferungsvoll ist und sich für den anderen hingibt. Liebe ist ein Opfer, das für Gott ein duftender Wohlgeruch ist. Ich finde dieses Bild von dem duftenden Wohlgeruch sehr eindrücklich. Ich finde, dass wir als Menschen mit einem ausgeprägten Geruchssinn das auch ziemlich gut nachvollziehen können, was damit gemeint ist, nämlich dass es angenehm ist, dass es gut ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Für mich war das früher in der Schulzeit, gab es kein besseres Gefühl, als nach Hause zu kommen. Und man öffnet die Tür und das Erste, was einem entgegenströmt, ist der Duft von frischem Essen, das Mama gerade zubereitet hat. Leider habe ich das jetzt als Student nicht mehr so häufig. Sondern muss mich selbst darum kümmern. Aber ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine. Ihr werdet dieses Gefühl nachvollziehen können. Ich nehme ein anderes Beispiel. So unsere modernen Häuser und Wohnungen, die sind ja alle voll mit irgendwelchen Duftkerzen oder Raumdüften. Am besten in den Räumen, die potenziell unangenehme Gerüche haben könnten. Und dann verdecken die das und machen das zu einer angenehmen Wohlfühloase, das nach Vanille, Sandelholz, irgendwelchen Zitrusfrüchten oder was es noch alles gibt, riecht. Ich nehme noch ein persönliches Beispiel, darüber wird Paul Bescheid wissen, dass ich persönlich Düfte sehr gerne mag. Und ich bin so weit gekommen, dass ich habe eine große Faszination für Parfüms. Und gehe nicht ohne Parfüm aus dem Haus, weil ich es einfach sehr gerne habe, dass ich und meine Umgebung gut riechen. Und genauso können wir dieses Bild von diesem duftenden Wohlgeruch sehen, dass Gott dieser Lebenswandel in Liebe, in aufopferungsvoller Liebe, gefällt, wie uns eben ein guter Geruch gefällt. Ich finde das wirklich sehr interessant, dass Gott als eine Person beschrieben wird, die Düfte wahrnehmen kann. Und um genau zu sein, ist das der Duft unseres Lebenswandels. Und wenn es sich dabei um einen Lebenswandel in liebevoller Hingabe hält, ist es für ihn ein duftender Wohlgeruch. Und wenn nicht, dann nicht. Die Frage jetzt aber, wie können wir unser Leben so gestalten, dass es eben ein duftender Wohlgeruch für Gott ist? Wie sieht das praktisch aus? Und ich glaube, die Antwort ist völlig unterschiedlich. Hingebungsvolle Liebe kann sich auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen äußern. Einzige Bedingung ist, dass es einen Gegenüber braucht, dass es in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen stattfindet. Liebe geht nicht ohne Gegenüber. Liebe kann man nicht einfach nur auf sich selbst ausführen und beziehen. Ein Beispiel wäre, dass wir mit unseren Finanzen großzügig umgehen. Dass wir unsere Finanzen für Menschen opfern, die es nicht so gut haben wie wir. Paulus verwendet nämlich den Ausdruck duftender Wohlgeruch noch ein einziges Mal in seinen Briefen. Und das ist im Philipperbrief, wo er sich bedankt für eine Spende, die ihm die Philipper gegeben haben. Und er bezeichnet das als duftenden Wohlgeruch. Wir können uns die Frage also stellen, kennen wir jemanden, der gerade finanziell nicht so die rosigsten Zeiten hat? Vielleicht beten wir sogar dafür. Kann es aber auch sein, dass Gott uns mit dem Wohlstand, den er uns geschenkt hat, dass er uns auch vielleicht als Lösung für dieses Problem gebrauchen möchte, dass er unseren Wohlstand gebrauchen möchte, um einer anderen Person zu helfen, zu dienen. Wir können aus den vorherigen Versen, aus dem Epheserbrief aber auch ziehen, dass sich Liebe dadurch ausdrückt, dass wir in Liebe denken, dass wir in Liebe reden, dass wir in Liebe arbeiten. Gibt es also vielleicht jemanden, dem wir schon lange etwas Nettes sagen wollten? Einfach mal ermutigen. Einfach mal ein gutes Wort, das ihm weiterhelfen kann. Liebe drückt sich auch dadurch aus, dass wir mit anderen Zeit verbringen, dass wir Zeit opfern, unsere eigenen Interessen zurückstellen, um damit praktisch zu dienen. Kennen wir jemanden, der einsam ist, der krank ist, der mit irgendwelchen anderen Dingen zu kämpfen hat, dann können wir ganz einfach unsere Zeit opfern, dieser Person unsere Zeit schenken und einfach da sein und dadurch eine Ermutigung sein, dadurch hingebungsvolle Liebe ausdrücken, vielleicht auch etwas Praktisches erledigen, einen Einkauf für diese Person übernehmen, die gerade keine Kraft dafür hat. Es gibt letztendlich unzählige Arten und Weisen, Liebe auszudrücken. Und ich glaube, ihr seid auch deutlich kreativer als ich, dass ihr genau wisst, womit hat Gott mich begabt? Was hat er mir geschenkt? Was sind die Sachen, die Dinge, die er mir gegeben hat, womit ich Früchte bringen kann? Ganz im Sinne vom Erntedankfest. Ich muss euch aber auch gestehen, hier gibt es ein kleines Problem. Und da ziehe ich nochmal meinen Freund C.S. Lewis zur Seite. Der merkt nämlich in einem Buch an, dass sich unsere Liebe hauptsächlich an Menschen richtet, die wir irgendwie liebenswert finden, zu denen es uns hinzieht, für die wir Sympathie haben. Wenn von Zuneigung aber nichts zu sehen ist, dann suchen wir uns irgendwelche Leute, die wenigstens dankbar sind, die es auf irgendeine Art und Weise verdient haben. Aber wenn das auch nicht da ist, dann fällt es uns extrem schwer, liebevoll gegenüber diesen Menschen zu sein. Es ist uns eigentlich unmöglich. Problem ist, dass nach Gottes Maßstab das Opfer der Liebe allen gilt. Und das sehen wir am Kreuz. Es gilt sogar denen, die es in unseren Augen niemals verdient hätten. Es ist aus unserer Sicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich so gar kein duftender Wohlgeruch. Das stinkt uns ziemlich, dass wir der und der Person Liebe zeigen sollten. Das ist eine unerhörte Frechheit. Es gibt auch Menschen, die haben das einfach nicht verdient. Ich glaube, jeder von uns kennt da so eine Person. Ich nenne mal den Schleifstein unserer Heiligkeit. Einen Kollegen, Klassenkameraden, Mitstudenten. Ich hoffe, Paul, ich bin's nicht. Vielleicht ein Familienmitglied, das kann auch sein. Vielleicht jemand hier aus der Gemeinde. Ein Bruder, eine Schwester. Und wenn wir dieser Person begegnen, dann fällt es uns sehr, sehr, sehr schwer, liebevoll zu sein, unsere Interessen zurückzustellen, zu lieben, zu vergeben. Das ist ein Problem. Und ein viel größeres, als wir uns das jemals eingestehen wollen. Denn Gottes Liebe ist letztendlich der Maßstab, an dem wir gemessen werden, dem wir entsprechen sollen. Und hier liegt letztendlich die ironische Tragödie. Liebe ist das, wozu wir geschaffen sind, das, was wir auch am meisten eigentlich in uns wollen, aber im Lieben und im Geliebtwerden, sind wir mal ehrlich, da reiht sich ein Misserfolg nach dem anderen in unserem Leben an. Häufig werden wir von der Liebe von anderen enttäuscht und gleichzeitig merken wir, dass auch wir völlig unzureichend lieben. Wir sind egoistisch, wir achten nur auf uns selbst und sind dadurch Ursache für viel Leid in unserem Leben, für viel Leid im Leben von anderen. Wir sind einfach menschlich. Und Gott nicht ansatzweise so ähnlich wie diese Schwebfliege der Wespe aus der Einleitung. Unsere Nachahmung ist nicht nur unvollkommen, sondern in vielerlei Hinsicht fehlerbehaftet, verdorben, schlecht. Wie können wir jetzt aber als unvollkommene Menschen einem vollkommenen Gott nachahmen? Wie können wir liebevoller werden, in der Liebe wachsen? Ich möchte damit zum dritten und letzten Punkt der Predigt kommen. Und da geht es um den Weg und die Lösung. Die Lösung liegt nicht darin, dass wir denken, ach, Gott meint das schon nicht so ernst mit der Liebe. Und er ist auch ein Gott der Liebe, der kann doch niemandem böse sein, wenn er sich nicht daran hält. Gott meint das schon ernst. Das ist schon eine ernsthafte Aufforderung. Die Lösung liegt auch nicht darin, dass wir uns jetzt vornehmen, jetzt will ich endlich liebevoller werden. Ich strenge mich jetzt einfach nur an und dann klappt das schon. Ich glaube, spätestens nach einer verschlafenen Nacht ohne Kaffee am Morgen werden wir schon merken, das klappt nicht so gut. Ich möchte an der Stelle noch einmal zum Vers 1 zurückkehren und wieder die Aufmerksamkeit auf diese Ergänzung als geliebte Kinder unsere Aufmerksamkeit richten. Darin steckt nämlich eigentlich das ganze Evangelium. Die Liebe, mit der wir Gott nachahmen, ist letztendlich seine eigene Liebe. Gott ist so unfassbar groß, so wunderbar, dass unsere eigene Natur niemals ausreichen würde, dass wir ihm nachahmen, dass wir diese Liebe erreichen. Und deswegen muss Gott uns mit dem, was ihm gehört, ausstatten. Gott bietet uns eine Möglichkeit an, die einfach unfassbar schön ist. Und das ist, dass wir ihm als geliebte Kinder nachahmen. Er gibt uns die Chance, Teil seiner Familie zu werden. Er gibt uns die Chance, zu ihm zu kommen. Und er wartet eigentlich nur mit offenen Armen darauf, dass wir dieses Angebot annehmen. Wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Wir haben uns aber von Gott letztendlich abgewendet. Wir wollten viel lieber selbst im Zentrum sein. Wir wollten Gott nicht nachahmen. Wir wollten einfach unsere eigenen Wege gehen und sind dadurch egoistisch und böse geworden. Aber, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und er lebt ein Leben in Vollkommenheit, das keiner von uns hätte jemals leben können. Und er hat am Kreuz den Preis für unsere fehlende Liebe, für unsere Unvollkommenheit gezahlt. Und nicht nur das, sondern er ist am dritten Tag wieder auferstanden und hat uns einfach eine neue Gelegenheit geschenkt, mit ihm gemeinsam zu leben, für immer. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir das im Glauben annehmen, unsere Unvollkommenheit anerkennen, Gottes Kinder zu heißen. Der amerikanische Theologe und Pastor Timothy Keller beschreibt das Evangelium so. Er sagt, das Evangelium sagt uns, dass wir sündiger und verderbter sind, als wir uns das in unseren schlimmsten Träumen vorstellen könnten. und gleichzeitig, dass wir in Jesus Christus mehr geliebt und angenommen sind, als wir je zu hoffen wagten. Wir dürfen in dem Wissen, geliebt zu sein, wie Kinder ihren Eltern nachahmen und Gott immer ähnlicher werden. Jesus ist Vorbild, Motivator und derjenige, der uns überhaupt die Kraft dazu gibt. Und ja, wir werden 100% immer wieder scheitern, immer wieder hinfallen. Wir dürfen uns aber sicher sein, dass er gnädig, liebevoll, nachsichtig, barmherzig mit uns ist, weil wir seine geliebten Kinder sind. Ich habe noch einen Vers dazu. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Ich will uns also jetzt zum Ende dazu einladen, dass wir uns auf diese Reise begeben, dass wir Gott nachahmen, dass wir versuchen, wie Gott zu lieben. Auch unsere Feinde, auch diejenigen, die wir nicht mögen. Dann werden wir nämlich unumgänglich mehr und mehr verstehen, wie sehr Gott uns eigentlich liebt, weil wir früher seine Feinde waren. Die Frage ist, glaubst du das alles? Bist du bereit, dieser höchsten Bestimmung deines Lebens zu folgen, Gott nachzuahmen? Ich möchte jetzt am Ende noch einmal zu dieser Schwebfliege zurückkehren, die weiterhin ein gutes Bild ist. Ich wünsche mir nämlich, dass wir ein bisschen sind wie diese Schwebfliege. Wir werden nämlich genauso wie diese Schwebfliege nie ein perfektes Imitat sein, nicht genau das Gleiche. Aber in gewisser Art und Weise möchte ich, dass wir trotzdem verwechselbar ähnlich sind, wie diese Schwebfliege der Wespe ähnlich ist, dass wir Gott ähnlich sind. Unsere Nachahmung wird nie vollkommen sein. Aber wenn wir mehr und mehr auf Christus schauen und seine Liebe zu uns erfahren, werden wir mehr und mehr auch in dieses Bild verändert werden, sodass letztendlich die Menschen um uns herum sagen, ja, die sind wirklich verwechselbar ähnlich mit diesem Jesus. Das sind Gottes Kinder. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Güte. Wir danken dir für deine Liebe, mit der du uns geliebt hast und mit der du uns auch für immer lieben wirst, dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Danke für alles, was du für uns getan hast und dass wir durch dich Gottes Kinder heißen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr auf diesen Fakt in unserem Leben schauen und dann, wenn wir hinfallen, dass wir auf dich gucken und darin unsere Zuflucht finden. Wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast, für die Art und Weise, wie du uns versorgst, woran wir auch heute gedenken wollen. Wir danken dir, dass du so gut zu uns bist und dass wir zu dir kommen können, wie wir sind.